am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Medienpartner des Podcasts ist Medmedia Relatus. Folge 44. Darmkrebs in neuem Licht. Hoffnung durch Innovation. Darmkrebs ist in Österreich die dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen und Männern. Rund 4.700 Menschen werden jedes Jahr diagnostiziert, über 2.000 Personen sterben daran. Das hängt nicht zuletzt davon ab, dass Darmkrebs lange Zeit keine Beschwerden verursacht. Er macht sich leider erst dann bemerkbar, wenn er weit fortgeschritten und die Chance auf Heilung gering ist. Umso wichtiger sind daher Früherkennungsprogramme und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Aber auch die Forschung an innovativen Therapien ist unerlässlich, um PatientInnen und deren ÄrztInnen neue Behandlungsoptionen zu eröffnen. Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche heute über die Herausforderungen der Behandlung mit einem ausgewiesenen Experten, dem assoziierten Professor, Privatdozent Dr. Gerald Prager, Facharzt an der Klinischen Abteilung für Onkologie der MedUni Wien. Herr Professor, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, schönen Tag.
Herr Professor Prager, Darmkrebs zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen und tausende Menschen sterben leider noch immer daran. Wieso ist diese Krebsform so gefährlich?
Es ist einerseits so, dass sich diese Krebsart oft sehr unspezifisch bemerkbar macht. Nicht immer hat man Blut am Stuhl. Manchmal sind es einfach Verdauungsunregelmäßigkeiten, unspezifische Bauchbeschwerden. Schmerzen können auch manchmal dazukommen, die allerdings nicht immer persistieren müssen. Und es wird einfach allzu leicht auf die falsche Ernährung oder auf Blähungen oder andere sehr unspezifische Ursachen zurückgeschoben. Und deswegen nehmen viele einfach zu spät auch die Koloskopie als die Untersuchungsmethode der Wahl in Kauf, um hier zu einer Diagnose zu kommen.
Welche Symptome oder erste Anzeichen sollten uns unbedingt veranlassen, dass wir es untersuchen lassen?
Im Prinzip sind es persistierende Symptome. Etwas kann schon mal für kurz anhalten und wenn es wieder von selber vergeht, also zum Beispiel Bauchschmerzen oder Verdauungsunregelmäßigkeiten, die innerhalb von ein paar Tagen wieder verschwinden, hat jeder schon mal gehabt. Aber wenn diese Beschwerden persistieren, dann sollte man der Sache nachgehen. Man sollte auf jeden Fall der Sache nachgehen, wenn Blut am Stuhl ist. Das ist nie normal. Es kann manchmal harmlosere Ursachen haben, wie zum Beispiel Hämorrhoiden, aber eben auch Darmpolypen bis hin zum Darmkrebs. In diesem Fall sollte man auf jeden Fall eine Koloskopie anstreben.
Die Koloskopie ist allgemein bekannt. Für mich ist es überhaupt kein Problem. Ich finde es fast sogar angenehm. Man schläft gut und nachher wird einem gesagt, das war eh nichts oder wir haben was gefunden und haben es gleich weggezwickt. Aber viele fürchten sich davor. Warum ist das so, glauben Sie? Oder haben Sie die Erfahrung gemacht?
Es gibt quasi zwei Aspekte. Auf der einen Seite muss man sich vorbereiten, das heißt eine Flüssigkeit trinken, die den Darm reinigt.
Na, das ist schon grauslich, das muss man zugeben.
Gibt es auch schon neuere Flüssigkeiten, dass man nur noch einen halben Liter trinken muss. Das sind nicht mehr unbedingt mehr die 2 Liter, die es früher waren. Also da gibt es schon neuere Vorbereitungsmethoden, die wesentlich angenehmer sind. Und das Zweite ist natürlich die Vorstellung, dass man eben beim Arzt liegt und man bekommt einen Schlauch reingesteckt. Und da verfürchten sich viele. Wie Sie aber schon richtig gesagt haben, aller Regel wird das ja mit einer Betäubung durchgeführt. Das heißt, man schläft. Das ist keine Vollnarkose. Also man atmet selbstständig. Man bekommt aber ein Narkotikum gespritzt, das einen schlafen lässt. Man bekommt dabei nichts mit. Eine schmerzfreie Untersuchung. Und die dauert in der Regel unter einer Stunde, also meistens so um eine halbe Stunde rum. Man schläft sich dann aus, man sollte danach zwar nicht Auto fahren, sondern sich abholen lassen unbedingt. Aber ansonsten ist das eine subjektiv, ja, wie Sie richtig gesagt haben, nicht unangenehme Erfahrung, sondern man schläft gut und wenn man aufwacht, hat man auch schon das Ergebnis.
Und außerdem wird es bezahlt von der Krankenkasse.
So ist es. Es ist so, wenn Symptome bestehen, eine erbliche Vorbelastung im Rahmen der Vorsorge, dann wird das auch von der Krankenkasse übernommen.
Jetzt vertreten einige ExpertInnen die Meinung, dass eine Koloskopie alle 5 Jahre zu selten ist, weil sich die Erkrankung in der Zeit dazwischen natürlich entwickeln könnte. Andere sind der Überzeugung, dass eine jährliche Koloskopie den PatientInnen und auch dem System nicht zumutbar ist. Wo stehen Sie?
Da gibt es ganz klar wissenschaftliche Evidenz. Die Zeit von einem Polypen bis hin zu einem Karzinom dauert etwa 10 Jahre. Da gibt es Ausnahmen bei erblichen Vorbelastungen, wo Polypen schneller zu Karzinomen werden können. Aber es sind meistens ohnehin Patientengruppen, die sich identifizieren lassen durch Erfragung, ob es in der Familie Tumorerkrankungen gibt. Das heißt, im Regelfall dauert es 10 Jahre, bis eine Schleimhauterhabenheit zu einem Polypen und dann in weiterer Folge zu einem Karzinom werden kann. Wenn man nun alle 7 Jahre eine Koloskopie durchführt, so kann man die allermeisten Tumorerkrankungen verhindern, indem eben diese Polypen bereits abgetragen werden. Das heißt, die Empfehlung ist die Vorsorgekoloskopie bei einem sonst nicht vorbelasteten Patienten alle 7 bis 10 Jahre. Die jährliche Koloskopie ist wirklich nur jenen vorbehalten, die zusätzliche Risikofaktoren haben. Also das können chronisch entzündliche Darmerkrankungen sein. Das können aber auch zum Beispiel erbliche Konstellationen sein, erbliche Syndrome sein, wo es eben häufig zu Darmkrebserkrankungen innerhalb der Familie bereits gekommen ist.
Bei mir war das so, ich habe keine Vorbelastungen, keine Symptome in der Familie, aber auch nichts. Aber bei mir hat man gesagt, 60 und du hattest noch nie eine Koloskopie, aber dann schnell. Was hat das mit dem Alter auf sich?
Also das ist ganz klar eine Erkrankung des Alters, aber eben nicht nur. Die häufigsten Darmerkrankungen sehen wir im Alter zwischen 60 und 75, aber das Risiko steigt sehr stark schon ab dem Alter von 45. Das heißt, bei einem sonst nicht vorbelasteten, gesunden Mitmenschen sollte die Vorsorgeuntersuchung ab 45 Jahren erfolgen. Wir sehen leider den Trend, dass es leider Gottes auch immer mehr Patientinnen und Patienten gibt, die unter 50 Jahre alt sind. Das heißt, die fallen hier meistens durch diese Vorsorgeempfehlungen durch. Das heißt, wenn man 60 Jahre alt ist und noch keine Vorsorgekoloskopie hatte, dann ist es schon richtig, dann sollte man es nicht mehr vor sich herschieben, sondern sollte einen Termin vereinbaren und eine Vorsorgekoloskopie durchführen. Sollte diese komplett unauffällig sein, dann reicht es, wenn man diese nach 7 Jahren wieder wiederholt.
Also ich wiederhole, auch wenn man kein Blut im Stuhl hat, wenn es immer wieder zu Bauchkrummeln kommt und seltsamen Bewegungen im Darm, die man nicht zuordnen kann, dann lieber aufmerksam sein und lieber anschauen lassen. Neben den Früherkennungsprogrammen steht die Therapie angesichts der leider hohen Fallzahlen unverändert im Fokus. Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen Ihnen als Onkologe in Österreich derzeit zur Verfügung?
Prinzipiell gilt es zu sagen, resiziert, also rausgeschnitten, ist rausgeschnitten. Wenn sich eine Darmkrebserkrankung operieren lässt, ist das die Methode der Wahl. Dann gehört eine Darmkrebserkrankung zunächst operiert, mit der Ausnahme des Enddarmkrebses. Das ist eine eigene Geschichte, weil hier gibt es andere Behandlungsmöglichkeiten mit Strahlentherapien und bei gewissen Stadien auch Chemotherapien vor Operationen. Aber prinzipiell gehört eine Darmkrebserkrankung primär operiert, sofern dies möglich ist. Im metastasierten Stadium sieht das oft anders aus. Hier brauchen wir eine systemische Chemotherapie, die wird oft kombiniert mit modernen Therapien, mit biologischen Therapien, Antikörper- oder Immuntherapien. Das heißt, hier haben wir zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten. Und eben die dritte Waffe, die wir in der Behandlung gegen Krebserkrankungen haben, ist die Strahlentherapie. Die spielt allerdings nur beim Enddarmkrebs, beim Rektumkarzinom eine Rolle. Es liegt einfach anatomisch daran, dass der Enddarm gut im Becken verwachsen ist und sich hier ganz gut bestrahlen lässt. Und wenn wir eine Enddarmkrebserkrankung behandeln, die einen nicht ganz frühen Stadium ist, dann benötigen wir auch diese Waffe gegen den Krebs, indem wir dem Patienten eine Strahlentherapie zuweisen.
Sie haben die Immuntherapie schon erwähnt. Hier habe ich das Stichwort Checkpoint-Inhibitoren gelesen. Was bedeutet das?
Es gibt bei einer Subgruppe von Patienten mit Darmkrebserkrankungen, leider nur einer von 20, eine gewisse genetische Veränderung, die diese Darmkrebserkrankungen sehr sensitiv machen auf das Immunsystem. Checkpoint-Inhibitoren machen nichts anderes, als dem Darmkrebs die Tarnmaske runterzureißen, dass das eigene Immunsystem den Krebs als fremd erkennt und angreift. Diese Checkpoint-Inhibitoren haben in der Onkologie schon seit einigen Jahren Eingang gefunden. Bei einigen Tumorerkrankungen funktioniert das sehr gut, wie zum Beispiel beim Nierenzellkrebs, beim dunklen Hautkrebs, dem Melanom. Auch beim Lungenkrebs wird es eingesetzt und bei einigen anderen Erkrankungen. Es gibt wiederum Tumorerkrankungen, wo diese Immuntherapien gar nicht wirken, wie zum Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und beim Darmkrebs eben nur bei dieser Subgruppe von etwa 5% der Patienten mit einem sogenannten Mikrosatelliteninstabilität. Das ist eine Methode, die im Rahmen der Diagnostik wird diese Methode angewandt, um zu sehen, welcher Patient in diese Subgruppe fällt und vielleicht gar nie eine Chemotherapie sehen muss, sondern allein mit Immuntherapie behandelt werden kann.
Spielt bei der Therapieplanung eigentlich KI auch schon eine Rolle? Ich habe gelesen, dass an der TU Dresden ein Forschungsteam Gewebeproben mit einem Deep Learning Modell auswertet und so versucht, die Chancen für DarmkrebspatientInnen entscheidend zu erhöhen.
Ja, das ist ein großes Thema natürlich. Wir brauchen die künstliche Intelligenz, um einfach die vielen Datenpunkte, die jeder einzelne Patient mit sich bringt, also sind Laborparametern, auch klinische Parameter wie zusätzliche Erkrankungen, das können aber auch zum Beispiel die Auslesung von Gewebsproben sein, um diese dann zu vergleichen mit einem Datensatz von früheren Patienten. Dort sind wir noch nicht, aber in naher Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass wir Ärzte eine Art Navigationssystem bekommen, so wie wir es jetzt zurzeit im Auto haben. Wir wissen, wie wir von A nach B kommen, aber wir benutzen oft trotzdem ein Navigationssystem, weil es gibt uns die Echtzeitinformation, wo gerade ein Stau ist, wie wir den besser umfahren können etc. In naher Zukunft werden wir das mit der künstlichen Intelligenz haben. Wir wissen natürlich, wie wir unsere Patienten behandeln müssen, aber durch die Auslesung der Datensätze wird es uns noch besser möglich werden, die individuell beste Therapie für unsere Patienten auszusuchen. Wie gesagt, noch Zukunftsmusik, aber in naher Zukunft.
Was gibt's noch in der Pipeline? In welche Richtung geht die Forschung außerdem noch?
Ja, wir wollen weg von Chemotherapie. Wir wissen, Chemotherapie wirkt, gerade bei Darmkrebs, sehr gut. Aber Chemotherapie hat natürlich auch Nebenwirkungen. Und wir wollen mit zielgerichteten Therapien die einzelnen genetischen Veränderungen, die ein Tumor mit sich bringt, gezielter angreifen. Sie müssen sich das vorstellen. Tumorzellen entstehen ja aus gesundem Darmgewebe beim Darmkrebs und die werden dadurch angetrieben, als wenn ein Lichtschalter kaputt ist und wir haben Dauerflutlicht in diesen Zellen. Und wenn wir diese Lichtschalter reparieren können mit zielgerichteten Medikamenten, wenn wir wissen, welcher Lichtschalter ist kaputt und welches Medikament kann diesen Lichtschalter reparieren, dann wird in diesen Darmkrebszellen wieder dunkel. Wir machen einfach das Licht aus, wir reparieren diesen defekten Schalter und können so gezielter vorgehen. Zurzeit machen wir mit Chemotherapie nichts anderes, als dass wir allen Patienten mit Darmkrebskrankungen das gleiche Chemotherapie-Schema geben. Und bei einem wirkt es besser, beim anderen schlechter. Aber wenn wir das Tumorgenom auslesen, und das können wir ganz gut technisch, dann können wir immer öfters mit sehr zielgerichteten Therapien stratifizierte oder individualisierte Therapien für den einzelnen Patienten aussuchen. Und wir können schon immer öfters Patienten chemotherapiefrei behandeln.
Ich habe hier als Stichworte noch Targeted Small Molecules. Ist das das, was Sie gerade erwähnt haben?
Das ist vollkommen richtig. Das sind eben oft auch orale Medikamente, Tabletten zum Schlucken. Es ist nicht immer über die Vene zu verabreichen.
Okay. Ich habe eine Werbung bekommen für Bluttests. Da wird die DNA analysiert. Geht das in dieselbe Richtung oder ist das etwas, was Sie nicht sehen und nicht unterstützen?
Wir wissen gerade bei Patienten, die operiert worden sind, dass Bluttests nach einer heilenden Operation aussagen können, ob noch Tumorgewebe vorhanden ist oder nicht. Das funktioniert sehr gut. Wir wissen nur noch nicht, welche Konsequenzen wir daraus ziehen sollen. Wenn jetzt jemand operiert wird und wir finden noch immer Tumor-DNA im Blut zirkulieren, dann laufen derzeit Studien, die feststellen, ob wir diese Patienten intensiver behandeln müssen, beziehungsweise umgekehrt, wenn Patienten operiert sind und eigentlich eine Chemotherapie bräuchten und wir finden aber keine Tumor-DNA mehr in dem einzelnen Patienten, ob wir hier dann auf eine Chemotherapie verzichten können. Da lernen wir noch, das heißt, die therapeutische Konsequenz ist unklar. Die prognostische Konsequenz ist allerdings ganz klar und sehr konsistent in allen Studien zu sehen. Wenn Tumor-DNA nach einer heilenden Operation noch vorhanden ist, dann ist einfach das Risiko, dass sich die Erkrankung wieder zeigt, einfach höher.
Herr Professor Prager, es gibt also klinische Studien in diesem Bereich, aber zur Forschung in Österreich im Allgemeinen, investieren wir genug in die Darmkrebsforschung?
Es ist nie genug. Es ist ganz klar, es ist vielleicht ein europäisches Phänomen, dass Firmen lieber in den Sport investieren, was ja auch wichtig und gut ist. Wir sehen natürlich selten Drittmittelgeber aus den, sage ich mal, aus gesundheitsfernen Sparten, die hier in Forschung investieren. Natürlich schade. Es braucht eben auch die finanziellen Ressourcen, um hier mehr eine unabhängige Forschung zu fördern. Das Einzige, wo wir schon natürlich finanzielle Unterstützung sehen, sind staatliche Finanzierungshilfen. Die gibt es natürlich in Österreich. Wie gesagt, es ist nie genug, es kann immer mehr sein.
Herr Professor Prager, wohin können sich Patientinnen wenden, wenn sie an solchen Studien teilnehmen möchten?
Prinzipiell ist es so, dass in Österreich sehr viel Studienaktivität stattfindet. Man sollte sich unmittelbar an den behandelnden Onkologen wenden und hier diese Frage stellen, wo es im Wohnort nahe Studienmöglichkeiten gibt, dass man diese erfragen kann, ob man als einzelner Patient an einer Studie teilnehmen kann. Natürlich, je größer das Zentrum ist, je spezialisierter das Zentrum ist, umso mehr Studien werden angeboten. Aber das Ganze muss natürlich auch praktikabel sein. Man muss ja einen örtlichen Zugang auch haben. Es bringt nichts, wenn eine Studie, ich sage mal, in den USA offen ist und man lebt in Österreich, weil es ist eben nicht damit getan, wenn man dort vor Ort einmal hinfährt, sondern wenn man eine Studie teilnimmt, dann hat man ja regelmäßige, oft wöchentliche Studienvisiten und das muss schon auch irgendwo wohnortnah sein. Aber Österreich ist sehr aktiv in klinischen Studien, gerade bei Darmkrebserkrankungen, nicht nur an Universitätskliniken, sondern auch an größeren Landeskrankenhäusern, die hier an diesen Studien teilnehmen. Und ich würde einfach als Patient meinen behandelnden Onkologinnen und behandelnden Onkologen fragen, ob es für die einzelnen Erkrankungen gerade in der Nähe eine Studie gibt.
Das bringt uns zur Frage, wie in Summe die Versorgungslage im Bereich der Therapie in Österreich ist, auch im internationalen Vergleich.
Also da sind wir topführend. Wir auch im Rahmen unserer klinischen Forschung, die wir gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen hier in Österreich machen, gestalten wir die Behandlungslandschaft mit. Studien, die an unserem Zentrum, zum Beispiel der MedUni Wien gelaufen sind, haben dazu geführt, dass weltweit so behandelt wird, dass neue Standards so geschaffen werden und da sind wir so ganz vorne mit dabei. Dazu kommt, dass wir zum Glück in der glücklichen Lage sind, wenn neue Medikamente in Europa zugelassen werden, so werden sie auch in aller Regel unseren Patienten zugeführt, sprich die Kosten werden von den Sozialversicherungen übernommen. Und da sind wir schon international gesehen sehr gesegnet. Es ist auch gut so, dass es so ist, weil das sind natürlich sehr schlimme Erkrankungen, Krebserkrankungen. Und hier braucht es auch wirklich die neueste Medizin, um unseren Patientinnen und Patienten adäquat zu helfen.
Und wie schaut es mit dem Zugang zur Vorsorge aus? Ist der in ganz Österreich gleichermaßen gut gegeben?
Die Vorsorge ist in ganz Österreich gleichermaßen gut gegeben. Es gibt überall im Umkreis von etwa 50 Kilometern eine Stelle, wo man Vorsorgekoloskopien durchführen kann. Es ist so, dass ich mir mehr Awareness wünschen würde, also mehr Bewusstsein, dass es diese Möglichkeit gibt der Vorsorgeuntersuchung. Man sollte wirklich aus einem Umkreis, wenn man selber eine Koloskopie hatte, seine Verwandten, Freunde vielleicht motivieren, selber Vorsorgekoloskopien zu machen, wie gesagt, ab 45 Jahren. Beziehungsweise, wenn es Risikofaktoren gibt, auch schon früher, dass man hier diese Vorsorgekoloskopien macht. Wie gesagt, es ist ja ein extrem risikoarmer Eingriff. Es ist standardisiert in ganz Österreich und es ist die sicherste Methode, um Darmkrebs zu verhindern. Wenn man einen Polypen abträgt, kommt es gar nicht zum Darmkrebs. Beziehungsweise, wenn schon einer vorhanden ist, früh zu erkennen. Und da ist natürlich die Heilungschance wesentlich höher.
Machen Sie mit uns zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Kann Darmkrebs deutlich zurückgedrängt und vielleicht schon bald zu einer gut heilbaren Erkrankung gemacht werden?
Ja, ich glaube absolut. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass wir gar keine Darmkrebserkrankungen mehr haben durch durchgehende Vorsorgeuntersuchungen. Bisschen eine Sorge ist zurzeit die Patienten unter 50 Jahren. Ich hatte es kurz angedeutet, hier steigt leider Gottes die Inzidenz. Wir sehen mehr und mehr junge Patienten. Liegt wahrscheinlich an der Lebensführung, Ernährung, die leider Gottes da zu einem Anstieg führt weltweit. Nicht nur in der westlichen Welt, aber vor allem in der westlichen Welt. Aber prinzipiell glaube ich, dass wir durch neue auch Diagnosemethoden diese Krebserkrankung wirklich weitgehend verhindern können. Und bei jenen Patienten, wo Darmkrebs ausgebrochen ist, diese schon heute zu chronischen Erkrankungen machen können, mit der man viele, viele Jahre ein halbwegs normales Leben leben kann.
Herr Professor Prager, was möchten Sie unseren Hörerinnen ganz zum Schluss noch mitgeben? Ich habe schon den Appell gehört für bessere Ernährung, gut und ballaststoffreich, ausgewogen, vor allem bei den Jungen, nicht so viel Junk. Was noch?
Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchung. Es ist halt so, man schiebt das gerne vor sich her, man sagt, okay, jetzt passt mir es gerade nicht, nächstes Monat mache ich es dann oder vielleicht im Frühjahr, aber sicher. Machen Sie es einfach, lassen Sie sich zuweisen, machen Sie einen Termin aus, machen Sie die Vorsorgeuntersuchung. Das ist eine vermeidbare oder weitgehend verhinderbare Erkrankung, verhinderbar aber durch die Koloskopie am sichersten. Es gibt Alternativen wie Stuhltests, die sind halt nicht so sicher, man muss sie häufiger machen. Dann mache ich doch lieber für mich selber eine Darmspiegelung und kann somit weitgehend ausschließen, dass ich an einer Darmkrebserkrankung erkranke oder schon versterben werde. Und es ist einer der häufigsten Krebstodesursachen nach wie vor in Österreich.
Vielen Dank, Professor Prager, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles super gut erklärt haben. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Und wenn Sie oder jemand in Ihrem Umfeld von Darmkrebs betroffen ist, finden Sie viele weitere Informationen und Unterstützungsangebote auf den Websites der österreichischen Krebshilfe und der Selbsthilfe Darmkrebs. Die Links dazu haben wir Ihnen in die Shownotes gestellt. Falls Sie noch mehr über die Forschung zu Darmkrebs an der MedUni Wien erfahren möchten, gehen Sie bitte auf die Website des Zentrums für Krebsforschung. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute.